Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir wollen heute die Folge ein bisschen anders starten als gewohnt und wollen eine kleine News einstreuen. Und zwar gab es eine Änderung am Schulgesetz, was sich direkt auf eine Folge, die wir vor kurzem aufgenommen haben, bezieht.
Genau, wir beziehen uns heute kurz als News auf eine Folge, die wir zum Thema Konsequenzen aufgenommen hatten.
Und auch Erziehungsmaßnahmen.
Und ja. Erziehungsmaßnahmen, genau. Also die zwei Folgen sind an der Stelle relevant. Es geht um die Änderung in der EOMV, also die Erziehung und Ordnungsmaßnahmen Verordnung. Und es gab zum Halbjahr in Brandenburg eine Änderung und der Text ist auf jeden Fall kurz nennenswert. Es geht vor allem um Erziehungsmaßnahmen, also dass jetzt auch die Klassenlehrkräfte zum Beispiel berechtigt sind, einen Verweis auszusprechen. Viel wichtiger finde ich aber zum Thema Konsequenzen die Wortwahl tatsächlich, die in der Verordnung dann getroffen wurden. Da wurden nochmal mögliche Erziehungsmaßnahmen erläutert, zum Beispiel von der Ermahnung über die Gelegenheit zu Wiedergutmachung und so weiter und so fort. Und da kommt es ins Spiel. Es ist dann also Paragraph 3 Absatz 2 der Verordnung. Das steht zum Beispiel: mit der Wiedergutmachung soll Verantwortung für Fehlverhalten übernommen und die Folge des Fehlverhaltens möglichst beseitigt oder ausgeglichen werden. Auf diese Weise soll Einsicht gefördert, zukünftiges Verhalten positiv beeinflusst und Versöhnung herbeigeführt werden. Maßnahmen der Wiedergutmachung können insbesondere sein: die persönliche Entschuldigung, Reparatur, Reinigungs- oder Aufräumarbeiten und die Übernahme eines schulischen Dienstes oder einer schulischen Aufgabe. Und das spricht dafür, was wir dann in dieser Folge tatsächlich gesagt haben zum Thema Konsequenzen, dass die wirklich ganz klar einen Bezug zum Fehlverhalten haben müssen. Das heißt, habe ich was kaputt gemacht, muss ich es reparieren im Rahmen meiner Möglichkeiten? Habe ich etwas dreckig gemacht, muss ich irgendwie sauber machen, auch im Rahmen meiner Möglichkeiten? Aber dass das alles irgendwie einhergeht. Dann wurde noch hinzugefügt, dass bei mangelnder Bereitschaft zum Beispiel dem Unterricht zu folgen oder sich daran zu beteiligen oder entsprechende vorherige Ermahnungen einfach zu nichts geführt haben, dass auch da die Möglichkeit der Nacharbeit, das erspart irgendwie viel Stress mit den Eltern. Man kann es wirklich ganz offen mit den Kindern besprechen, dass das wirklich die Konsequenzen sind, die daraus folgen. Und dann spart man sich tatsächlich viel Arbeit. Also in der neuen Verordnung merkt man ganz deutlich, was die Regierung auch tatsächlich schon angekündigt haben, dass man versucht, den Schulen wirklich wieder ein bisschen mehr Macht irgendwie zu geben, mehr Handlungsmöglichkeiten, dass alles so ein bisschen direkter wird, dass man nicht mehr zu jeder Zeit irgendwie eine Klassenkonferenz einberufen muss, dass viele Entscheidungen schon von der Klassenleitung selbst getroffen werden können, ohne den Gang quasi zur Klassenkonferenz oder auch über die Schulleitungen direkt. Das heißt, die Schulleitungen haben wieder mehr Möglichkeiten der Handhabe, der schnelleren Klärung von Sachverhalten. Sie müssen sich nur noch trauen.
Also sprich, die Änderung ist so, dass diese Maßnahmen durchaus vorher möglich waren. Die wurden jetzt aber nochmal expliziter benannt.
Na, zum Beispiel die Wiedergutmachung wurde jetzt erläutert. Also, dass es eine Reparatur oder Reinigung zum Beispiel sein kann. Das war früher irgendwie nicht möglich. Ich hab's
in war es nicht möglich oder nicht explizit
erwähnt? Das war nicht explizit genannt. Ich habe das schon mal gemacht in früheren Jahren, immer in Absprache mit der Schulleitung zum Beispiel, um mich selber irgendwie abzusichern. Und auch da hätten die Eltern wahrscheinlich irgendwie mitreden können und sagen, finden wir nicht so gut, bla bla. Ich habe es aber in diesem Schuljahr auch bereits angewandt, auch in Absprache mit Schulleitung, um einfach rechtlich sicher zu sein. Aber tatsächlich, jetzt ist es möglich. Das heißt, man kann sich all diese Schritte irgendwie sparen. Der Weg führt einfach zum Hausmeister. Und wenn man nett mit denen ist, die erkennen auch irgendwie deren pädagogischen Auftrag. Die sind auch irgendwie, die gehören zum Schulpersonal dazu.
Also worauf du gerade anspielst, ich glaube, da ging es um Sachbeschädigung
oder sowas? Genau, also bei mir einmal habe ich es angefangen, dann ging es um Sachbeschädigung im Container, in den Toiletten. Da wurde, also da war eine Reparatur nicht möglich. Das Kind ist aber für 2 Stunden mit dem Hausmeister durchs Haus und hat irgendwie das Schulgebäude gereinigt beziehungsweise Müll eingesammelt, zum Beispiel auf dem Schulhof. Und jetzt in diesem Schuljahr halte ich das auch. Und dann hat das Kind auch für mehrere Stunden dem Hausmeister geholfen in Alltagstätigkeiten. Es geht auch nicht darum, und das hatte ich auch mit dem Hausmeister ganz klar kommuniziert, es geht nicht darum, dass das Kind irgendwie bloßgestellt wird. Das Kind muss verstehen, dass es eine Mehrarbeit irgendwie verursacht hat und jetzt muss es irgendwie ausgeglichen werden.
Also es ist dann sozusagen, man hat der Gemeinschaft, sprich der Schule, einen Schaden irgendwie zugefügt, sei es dann auch nur materieller Schaden, und stellt dann seine Arbeit in den Dienst der Gemeinschaft.
Genau. Also, und es war tatsächlich für beide Seiten echt positiv, weil der Hausmeister hat mit diesen besagten Kindern Zeit verbracht, die haben sich kennengelernt. Das Kind hat den Hausmeister kennengelernt und auch sind so ins Gespräch gekommen. Und das Kind hat das als positiv für sich irgendwie.
Der Hausmeister erläutert. Hat es auch nicht als, also er hat es ihm nicht mehr als Strafe vorgehalten, ne, sondern
seine pädagogische Maßnahme gewesen.
Genau, aber seine Aufgabe war zu sagen, also nicht mach das, du hast jetzt eine Strafe, sondern seine Aufgabe war, ihm zu sagen, ich finde es toll, dass du die Dinge wieder gut machen willst. Also er ist dem Kind auch positiv begegnet und nicht als
Der
Strafvollzug oder sowas.
Also er ist erfordert als Lehrkraft schon ein bisschen Arbeit. Man muss irgendwie die Zeiten mit dem Hausmeister absprechen. Man muss irgendwie dem Hausmeister nochmal klar sagen, irgendwie, wo der pädagogische Auftrag irgendwie liegt, was irgendwie zu vermeiden ist und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, man muss nicht mehr den Weg über die Schulleitung gehen. Man muss nicht mehr den Weg, in vielen Fällen muss man den Weg nicht mehr gehen über die die Klassenkonferenz, sondern wirklich, man kann vieles als Lehrkraft selbst gestalten. Die Schulleitung ist einfach in vielen Sachen jetzt einfach schneller oder kann zumindest schneller werden. Man muss sich nur trauen. Also an der Stelle, liebe Kolleginnen, einmal die Verordnung durchlesen, da sind viele Sachen drin, die neu sind, die sind spannend und interessant. Ich empfehle die Lektüre, die ist ja gar nicht so lang, um einfach die Rechtssicherheit zu gewinnen. Und an der Stelle machen wir Schluss mit der News.
Genau. Falls ihr die Lektüre euch tatsächlich antut, könntet ihr dabei ja etwas essen. Und das ist die Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. Denn wir wollen heute mal darüber sprechen, wie häufig Kinder eigentlich in der Schule essen und ob das Ganze so sinnvoll ist. Was sagst du dazu?
Ja, das ist ein wichtiges Thema, was uns immer wieder irgendwie beschäftigt tatsächlich. Ich war letztens bei einer Hospi und dann die Kinder hatten eine kurze Pause zwischen 2 Stunden sozusagen und als ich reinkam, haben sie gegessen. Die Schulleitung kam noch dazu, war sichtlich irritiert, dass die Kinder gerade essen, obwohl wir wirklich nur eine kurze Pause hatten. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, seit wann hat sich das so eingebürgert, dass die Kinder zu jeder Pause essen? Dann habe ich sie angeguckt, habe ich gesagt, diese Feststellung habe ich auch gemacht, die finde ich sehr bedenklich. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Kinder so viel zu jeder Zeit irgendwie essen müssen. Dann kam die Sonderpädagogin dazu und die meinte aber, die Kinder brauchen das. Und die hat die Sache auf sich bezogen. Sie meinte, wenn sie sitzt und für Sachen lernt, dann braucht sie auch ganz viel Schokolade. Genau, und dann fing die Diskussion an. Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, und darum geht es heute in unserer Folge. Wir wollen gucken, ja, was ist relevant? Ist es wirklich so, dass die Kinder es tatsächlich brauchen, oder ist es eine Gewohnheit, die sich einfach irgendwie etabliert hat?
Okay, aber warum fällt es nicht generell in den Schulen auf? Liegt es daran, dass man sich daran irgendwie gewöhnt hat?
Genau, also und heute, glaube ich, wollen wir wirklich versuchen herauszufinden, was sich dahinter versteckt. Also vielleicht geht es auch gar nicht um Hunger zum Beispiel. Also vielleicht hat dieses permanente Essen viel mehr mit Stress, Übergängen, Reiz, Überflutung, Gewohnheiten vielleicht oder auch Selbstregulation zu tun.
Die Kinder essen ja oft irgendwie in den Pausen oder also eigentlich seltener wahrscheinlich während des Unterrichts. Und oft ist es ja auch so, wenn die Kinder nach dem Klingeln reinkommen, dann wirken die oftmals innerlich noch wie in einer Pause.
Ja, genau. Die Kinder kommen rein, es ist laut, die sind aufgedreht, die essen, sie trinken, sie reden, sie laufen rum, sie suchen noch Dinge und sie können nicht wirklich anfangen. Und irgendwann dachte ich, okay, vielleicht sind die Kinder innerlich einfach noch nicht so weit oder wieder zurückgekommen sozusagen.
Okay, aber in der Schule wird ja diese Zeiten, bleiben wir mal beim Wort Übergang, dieser Übergang wird ja oft wie so ein Schalter irgendwie verstanden. Also sprich, die Kinder sind in der Pause, können mehr oder weniger machen, was sie wollen im Rahmen der Regeln. Und wenn sie dann zum Unterricht kommen, muss ein Schalter umgelegt werden und dann müssen sie sofort konzentriert sein.
Ja, das stimmt, aber unser Nervensystem funktioniert leider nicht so wie ein Lichtschalter. Die Kinder kommen gerade aus der Pause, die waren in Bewegung, es war laut, es gab Konflikte, sie konnten reden, sie konnten rennen, es gab soziale Spannungen, völlige Reizüberflutung. Und dann sollen sie, also es klingelt und dann sollen sie wirklich innerhalb von wenigen Sekunden einfach stillsitzen, zuhören, schreiben, mitdenken, nachdenken, Impulse kontrollieren. Und das ist eine enorme Regulationsleistung, die wir von den Kindern fordern.
Das war jetzt wieder so ein klassischer Begriff, finde ich, den ich überall irgendwie in Sachen Pädagogik momentan höre, das Regulation und vor allen Dingen die Selbstregulation. Was bedeutet das eigentlich genau?
Selbstregulation bedeutet vereinfacht gesagt, dass ein Mensch sein Verhalten, seine Aufmerksamkeit, seine Gefühle und all seine Impulse wirklich steuern kann. Also zum Beispiel warten, Frust aushalten, sich beruhigen, anfangen, konzentriert bleiben, Bedürfnisse aufschieben. Und genau das brauchen Kinder nach einer Pause plötzlich massiv.
Okay, aber das heißt ja, Selbstregulation ist dann mehr als nur dieses Bravsein.
Genau, also es hat eigentlich wenig damit zu tun. Es geht wirklich um die Fähigkeit, das eigene Verhalten an eine Situation anzupassen. Und das kostet echt Energie für die Kinder. Der Psychologe Baumeister zum Beispiel beschreibt die Selbstregulation als eine begrenzte Ressource, die über den Tag beansprucht wird. Das heißt, die Kinder können nicht unbegrenzt filtern, kontrollieren und regulieren. Und das erklärt auch meist, warum die Kinder zu Hause entweder überdrehen oder Wutausbrüche haben oder. Weil diese Ressource, die brauchen sie für die Schule und da wollen sie das auch irgendwie. Und es ist auch gesund, das so in der Schule zu haben und zu Hause die Sau rauszulassen. Als Pädagogin sagt man, es ist ja halt die Norm, die Kinder leisten sich halt immer mehr, wo sie genau wissen, wird es verziehen, wenn sie sich daneben verhalten. Und das ist halt meistens dann zu Hause. Andersrum ist es dann wieder problematisch, irgendwie, wenn dieses Kind dieses Verhalten doch lieber in der Schule irgendwie auslebt als zu Hause, dann muss man hellhörig werden als Lehrkraft tatsächlich.
Okay.
Aber genau, fassen wir zusammen, diese Selbstregulation ist eine Ressource und die ist begrenzt. Das muss man als Lehrkraft im Kopf haben.
Okay, also, was du sagst, ist begrenzte Ressource. Kinder kommen aus der Pause in die Klasse rein und fangen dann an zu essen. Warum machen die das während dieser Übergangszeit gerne? Oder häufig.
Na, wichtig an der Stelle wäre noch zu sagen, also wir wollen uns heute nicht gegen Essen grundsätzlich irgendwie aussprechen. Ganz klar, die Kinder brauchen ja Nahrung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt für Kinder 3 Hauptmahlzeiten und 2 Zwischenmahlzeiten zum Beispiel. Und die sind auf jeden Fall sinnvoll.
Okay, also das heißt, Zwischenmahlzeiten sind an sich sinnvoll und also die Hauptmahlzeiten sind dann Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und dann hätte man noch 2 Zwischenmahlzeiten drin. Die sind gewollt und sinnvoll, Aber du redest ja mehr über so eine Art Dauersnacken.
Genau. Also wichtig ist, was ich finde, ist das Wording an Fahrer Schule ist halt unglücklich, weil die erste Pause ist immer die Frühstückspause sozusagen. Und wenn wir sie so nennen, dann denken viele Elternhäuser, okay, dann muss das Kind halt nicht mehr zu Hause frühstücken, weil es wird sowieso in der Schule irgendwie gefrühstückt.
Da ist ja extra Zeit für eingeplant.
Da ist extra Zeit, aber bei uns an der Schule, wir frühstücken nach der zweiten Stunde, das heißt um 9.20 Uhr. Das bedeutet, die Kinder kommen einfach mit leerem Magen in die Schule, müssen 2 Stunden absolvieren, ehe sie was gegessen haben. Dass das mit der Leistung was macht, ist eigentlich ganz klar. Und das sollten wir tatsächlich an den Schulen kommunizieren. Also ich sage immer, ich möchte, dass die Kinder vorher was gegessen haben, damit sie um 9.20 Uhr irgendwie dann einen Snack nehmen können. Das passt dann wiederum mit der Empfehlung der Gesellschaft für Ernährung. Wenn wir sagen, okay, die Kinder frühstücken zu Hause, dann um 9.20 Uhr gibt es wieder einen Snack, dann es gibt Mittagessen in der Schule, dann gibt es am Nachmittag nach dem Unterricht auch wieder so einen Snack und dann gibt es Abendbrot irgendwie als Hauptmahlzeit quasi. Dann passt das. Was wir aber an den Schulen erleben, ist, dass die Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen, dann wird erwartet, um 9.20 Uhr wird gefrühstückt für 10 Minuten, das ist wirklich extremst wenig, um wirklich vernünftig essen zu können. Und dann erst gibt es dann wieder irgendwie eine Hauptmahlzeit. Dann wird wahrscheinlich zu Hause nochmal kurz gesnackt. Und dann gibt es irgendwie Abendbrot dann zu Hause. Und da sieht man, das funktioniert halt nicht.
Okay, also was du sagst, ist, die Kinder sind permanent beim Essen. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, was ist so die Triebfeder dahinter? Weil Hunger wird es ja wahrscheinlich nicht sein.
Naja, nicht jedes Bedürfnis nach Essen ist halt tatsächlich Hunger. Also wir kennen es auch als erwachsene Menschen. Manchmal ist man ein bisschen geknickt, dann greifen manche zur Schokolade. Also jeder hat so seine kleinen Gewohnheiten. Und manche Kinder essen dann tatsächlich dann aus Langeweile, zur Beruhigung oder aus Gewohnheit oder zur Regulation. Und auch, weil ständig etwas verfügbar ist.
Das heißt, Essen ist dann nicht mehr die Ernährung an sich und Energie und Kraft tanken, wofür es eigentlich gedacht ist, sondern das erfüllt eigentlich andere, ja, Regulationsprinzipien.
Genau, also Essen kann kurzfristig beruhigen. Gerade jüngere Kinder zum Beispiel regulieren sich auf körperlich. Also sie kauen, sie trinken, sie bewegen sich, sie nesteln. Und deshalb müssen wir uns fragen, also ist das wirklich Hunger oder versucht das Kind gerade sich selbst zu regulieren?
Wir hatten ja auch gesagt, die Kinder brauchen viel Energie und sollen möglichst frühstücken. Und die Empfehlung der Gesundheitsorganisation?
Der Weltgesundheitsorganisation,
ja, genau. Die hatte aber ja was anderes gesagt. Die hat ja gesagt, man braucht diese 3 Hauptmahlzeiten und diese Zwischenmahlzeiten. Was kann dann so ein bisschen das Problem bei diesem Dauersnacken sein?
Ja, also die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt ausdrücklich, den Konsum sogenannter freier Zucker deutlich zu reduzieren. Also die sagen sogar, der Intake irgendwie soll maximal 10% am Tag sein.
Okay, also 10% von der Energie, die man sozusagen am Tag aufnimmt.
Genau.
Was sind die freien Zucker? Also als was wird das dann...
Na, das sind ja nicht nur die Süßigkeiten. Also dazu gehören zum Beispiel auch gesüßte Getränke, Fruchtsäfte, Kinderprodukte, ganz viel davon. Zugesetzter Zucker in Snacks zum Beispiel, Quetschis, süße Joghurt, Trinkpäckchen. Man kann es fast nicht glauben, aber tatsächlich sind es irgendwie Getränke, die mit in die Schule gehen. Und das erleben wir, es ist Schulalltag mittlerweile.
Okay, also die Kinder dauersnacken, aber eigentlich, was ich zumindest mal zum Thema Ernährung gelernt habe, ist, dass der Körper ja eigentlich auch mal Pausen vom Essen braucht. Also dass es gar nicht gut ist, also diese ständige Nahrungszufuhr zu haben.
Genau, also genau das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und auch andere Fahrstellen eigentlich, die empfehlen keine dauerhafte Nahrungsaufnahme. sondern wirklich strukturierte Mahlzeiten. Wie gesagt, irgendwie 3 Hauptmahlzeiten und 2 Snacks. Und Kinder sollen wirklich Hunger wahrnehmen, Sättigung auch wahrnehmen, Essensrhythmen entwickeln. Zwischenmahlzeiten sind sinnvoll, Dauersnacken ist aber echt was anderes. Und das ist momentan das, was sich gerade an Schulen etabliert. Und das ist halt fatal in vielerlei Hinsicht, weil einmal macht sich das an den Körpern und Staturen der Kinder irgendwie bemerkbar, dass sie ständig Schrott essen. Bei zu wenig Bewegung ist das eine denkbar schlechte Kombination. Zweitens hat der Zucker großen Einfluss auf die Konzentration. Also es ist mittlerweile so viel nachgewiesen. Es gibt vielleicht einen Peak in dem Moment irgendwie, wo die Kinder sich wirklich konzentrieren können. Dieser Peak schnellt aber wirklich wieder nach unten innerhalb von wenigen Minuten. Und dann sind die Kinder an der Stelle dann überhaupt nicht mehr konzentriert. Also wichtig ist, dass man eine stabile Mitte irgendwie findet. Und das wäre mit einem guten Frühstück zu Hause, ein Snack um 9, ein Mittagessen gegen 12, ein Snack am Nachmittag und ein Abendessen, wäre es irgendwie so, dass man einen Rhythmus hat. Es wäre so, dass man Hunger verspürt, dass man aber auch Sättigung irgendwie wahrnehmen kann und so weiter und so fort. Da müssen wir unbedingt zurück.
Okay, um das nochmal einzuordnen, also du sagst, es geht gar nicht so um Verbote, dass du jetzt sagen willst, Essen gehört nicht in die Schule oder zumindest diese Snacks, sondern es geht ja einmal um die Struktur und eigentlich auch so ein bisschen darum, was in diesen Brotboxen dann tatsächlich drin ist.
Genau, also die Frage, die wir uns als Pädagogen stellen müssen, ist wirklich, was hilft denn den Kindern wirklich? Also Essen löst nicht jedes Regulationsproblem zum Beispiel. Und die Frage, die noch zu stellen wäre, essen die Kinder zu Hause am Wochenende zum Beispiel auch zu jeder Stunde? Und da würde ich behaupten, es ist einfach nicht der Fall. So, genau, und warum brauchen sie es dann nicht am Wochenende? Warum brauchen sie das so in der Schule? Und ist es, ich würde noch weitergehen, brauchen es die Kinder oder brauchen die Pausen, brauchen die Lehrkräfte diese Pause?
Um was zu tun, um durchzuschnaufen oder Sachen auszuteilen oder?
Das ist auch eine Form der Beschäftigung an manchen Stellen. Also wenn man überlegt, dass manche Kollegen das wirklich so handhaben, dass die Kinder nach jeder Stunde essen. So, und angeblich nur 5 Minuten, aber die 5 Minuten, bei den 5 Minuten kann es ja gar nicht bleiben, weil es sind, ehe die Kinder das ausgepackt haben, angefangen haben zu essen, das wieder eingepackt haben, das sind wesentlich mehr als 5 Minuten und das zu jeder Stunde. Wenn man das einmal hochrechnet in der Woche, wie viele Minuten irgendwie davon verloren gehen, dann ist halt die Frage.
Du hattest ja jetzt mehrmals schon mal diese Selbstregulation anklingen lassen und auch gesagt, dass diese Übergänge ein Teil des, in Anführungsstrichen, Problems sind, des Dauersnackens. Woran liegt es, dass die Kinder, wenn die aus den Pausen kommen, nicht wirklich anfangen können?
Na, da hilft uns nochmal ein Blick auf die sogenannte Cognitive Load-Theorie von Sweller. Den hatten wir schon mehrmals in manchen Folgen thematisiert. Also die Grundidee lautet, unser Arbeitsgedächtnis ist begrenzt. Also, und zu viele Reize gleichzeitig führen einfach zu Überlastung.
Ich glaube, wir hatten Sweller ja in der letzten Folge, die wir davor aufgenommen hatten. Das war dann die Reizüberflutung im Klassenraum.
Genau.
Und was du aber sagst, ist, wenn die jetzt aus der Pause kommen, die haben gespielt, sind gerannt, haben sich gestritten, gab sonst irgendwelche sozialen Austausch. Und das ist bei denen noch im Kopf und beschäftigt sie.
Genau, ja. Also vielleicht erleben wir nach der Pause also nicht einfach unkonzentrierte Kinder, sondern wirklich Kinder, deren Nervensystem noch mit Reizverarbeitung beschäftigt sind. Und das ist wichtig, dass wir das im Kopf haben.
Wenn ich mir das so recht überlege, finde ich, dass es gar nicht nur die Kinder in der Schule betrifft. Also wenn ich ehrlich bin, ich sehe eigentlich auch Erwachsene ständig snacken. Also, weiß nicht, wenn man mal guckt, man hat diese Coffee-to-go man hat diese Snacks ständig unterwegs oder man isst so nebenbei bei der Arbeit, wie die eine Sozialpädagogin war das vorhin, die du meintest, auch gesagt hatte. Also eigentlich sind es auch Dinge, die wir Erwachsenen dann tun.
Ja, vielleicht sehen wir auch in der Schule manchmal einfach nur gesellschaftliche Gewohnheiten in ganz kleinen. Also Dauerverfügbarkeit, Dauerbeschäftigung, Dauerreize. Und Kinder wachsen genau da drin auf, zum Beispiel. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht ja, ein ländertypisches Phänomen ist. Also in Frankreich ist es so, für alle, die erst jetzt zuhören, also die erste Folge hören, ich komme aus Frankreich, wie man es so schön hört. Und in Frankreich ist es ja so, wir haben ein Frühstück zu Hause, wir haben eine sehr lange Mittagspause von 1,5 Stunden zu meiner Zeit in der Grundschule, wo wirklich Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise gegessen wurde, dazu noch Brot, Käse wurde noch serviert und so weiter und so fort. Und man hat sehr lange gesessen zum Essen, also wirklich einfach... Ein Rhythmus irgendwie, Tischmanieren wurden beigebracht und. Und abends wird auch warm gegessen innerhalb der Familie. Und dann gab es in der Schule noch ein Snack, ein Frühstückssnack sozusagen, wo noch Milch dazu serviert wurde und so weiter und so fort. Und nach der Schule in Frankreich um 16.30 Uhr wird auch ein Snack gegessen, weil die Franzosen eher spät essen zum Abend, so gegen 19.30 Uhr. So, und die Kinder bekommen als am Nachmittag quasi ein Croissant, ein Pain au Chocolat, ein Milchbrötchen, dazu auch ein Getränk irgendwie, also etwas Kleines. Genau, und das ist in Frankreich, soweit ich weiß, immer noch so. Und es wird, das beobachten wir auch, wenn wir im Urlaub sind, dass die Kinder nicht dauer essen.
Ja, das stimmt.
Also wenn wir das Ganze beobachten, und meine Eltern wohnen ja noch in Frankreich, deswegen besuchen wir sie regelmäßig, da wird nicht dauernd gegessen. Zum Beispiel, es ist in Deutschland wirklich faszinierend, finde ich, weil ich selber auch nicht snacke groß. Es ist ja interessant zu beobachten, dass sehr viel außerhalb von regelmäßigen Mahlzeiten einfach gegessen wird. Ohne Rhythmus, es wird nach Lust und Laune gegessen. Das finde ich interessant.
Lass uns, jetzt wo wir alles uns mal so angeguckt haben und so ein bisschen versucht haben rauszuarbeiten, woran es liegen könnte, überlegen, wir hatten ja gesagt, es geht uns gar nicht so um Verbote, sondern eigentlich eher um eine Schaffung von Strukturen und Ritualen wahrscheinlich auch, die ja generell sich auch dann positiv auf die Kinder auswirken. Was würdest du empfehlen? Was müsste man jetzt anpassen, um da mehr Struktur ins Essen reinzubekommen?
Wir müssen anfangen, die Übergänge ernst zu nehmen, zum Beispiel. Also Übergänge werden pädagogisch meistens unterschätzt. Das ist ein regelmäßiges Thema, also ein fachliches Thema, auch bei den Hospitationen zum Beispiel. Was wir machen, wir planen ja Methoden, Arbeitsblätter, Differenzierung, aber oft nicht irgendwie, wie kommen die Kinder innerlich im Unterricht denn an? Und das müssen wir irgendwie, diesen Bogen müssen wir hinbekommen.
Zum Beispiel. Wenn jetzt, ich habe eine Hospitation oder gibt eine Stunde, ist ja egal, ob Hospitation oder nicht, ich habe eine Stunde und ich weiß, davor ist die große Pause, müsste ich nochmal einfach mal am Anfang irgendwas einplanen, um die Kinder
wieder abzuholen
und denen zu helfen, sich selbst zu regulieren. Vielleicht auch das Gleiche, wenn ich die erste Stunde habe. Also ich muss immer überlegen, wann ist die Stunde, was haben die Kinder kurz davor erlebt und muss ich das dann in meine Planung mit aufgreifen oder nicht?
Genau.
Wie sieht es mit den Essenszeiten aus? Also was würdest du da empfehlen?
Ja, ich würde klare Essenszeiten schaffen. Also so mache ich das bei mir auch. Wir essen um 9:20 Uhr quasi das Frühstück. Es sind 10 Minuten. Für viele reicht das auch nicht aus. Da nehme ich aber die Eltern in die Pflicht. Die Kinder müssen irgendwie gegessen haben, bevor sie in die Schule gehen. Es kann nicht sein, dass wir zwei Unterrichtsstunden haben, wo die Kinder einfach nichts im Magen haben. Also wir brauchen wirklich bewusste Frühstückzeiten, echte Essensphasen, Das Essen muss dann auch beendet werden. Also es hilft einfach bei Orientierung, Selbstregulation, Struktur. Es ist halt wichtig. Ich weiß aber auch wieder nicht, ob es eine kulturelle Sache ist, weil ich sehe es in Deutschland, es wird immer recht zügig gegessen. Abends zum Beispiel ist halt Brotzeit. Das gibt es in Frankreich zum Beispiel gar nicht. Da ist man wirklich warm, das heißt, man sitzt auch länger. Wir hatten bei uns zu Hause irgendwann eingeführt, dass wir auch irgendwie mindestens 30 Minuten sitzen bleiben, weil ich es auch so gewohnt bin, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen. Das ist wirklich eine Phase, wo wir uns als Familie wieder treffen am Ende des Tages, wo jeder was zu erzählen hat. Und da ist es halt wichtig, dass wir diese Phase gemeinsam haben, kombiniert mit Essen. Das spricht viel für sich, dass man diese Zeit einfach zusammen verbringt.
Was du auch bei uns in der Familie eingeführt hast, war das Wasser statt Süßgetränke trinken.
So Tee zum Beispiel. Also ich kann mich erinnern, am Anfang sollten die Kinder, also auch bei der Tagesmutter war ständig Tee irgendwie im Angebot oder mit Honig. Also warum können die Kinder kein Wasser trinken? Das verstehe ich nicht. Und die Diskussion hatte ich letztens auch wieder irgendwie zum Thema Klassenfahrt und Vorbereitung. Eine Lehrkraft irgendwie wollte Getränke noch mitnehmen und noch auch Wasserflaschen mitnehmen. Die Kinder haben doch alle eine Trinkflasche. Warum nehmen sie nicht die Flasche mit und können die auf Klassenfahrt auffüllen? Die Kinder sollen Wasser trinken.
In den meisten Gegenden kann man das Trinkwasser auch wunderbar trinken.
Also in Deutschland ist überall, wo Wasser rauskommt, Trinkwasser.
Ja.
Punkt. Und da sollen die Kinder Wasser trinken. Also was soll? Oder das Beste, und da haben wir zu Hause wirklich viel dagegen gekämpft, sind diese Trinkflaschen mit diesen Geruchpads irgendwie,
Kinder Wasser trinken und dann
genau, richtet es noch was anderes. Unser Gehirn verinnerlicht, ich trinke eigentlich was anderes als nur Wasser. Also warum sollen die Kinder so konditioniert werden, dass deren Gehirn irgendwie lieber was anderes trinkt als irgendwie Wasser? Wasser ist doch gesund. Genau, und das ist auch die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wasser trinken.
Ja, als Hauptgetränk.
Als Hauptgetränk. Also
auch da geht es nicht um Verbote und jeder kann auch Saft mal trinken, aber eigentlich sollte Wasser das Hauptgetränk sein.
Genau, und ich meine, ich bin ja auch nicht perfekt und ich trinke auch gern was anderes als nur Wasser, aber tatsächlich über den Tag trinke ich nur Wasser. Ich gelte auch als gutes Beispiel für die Kinder, würde ich behaupten, weil sie sehen auch, wie ich meine Trinkflasche jedes Mal irgendwie im Klassenraum quasi auffülle mit Wasser aus dem Wasserhahn. Ich belohne mich gern aber abends und trinke ein Glas Cola Light zum Beispiel. Es ist mir aber bewusst, dass es so mein Abschluss des Tages, es ist alles geschafft, ich kann Platz in meinen Sessel nehmen, ich habe ein Glas Cola mit viel Eis drin, damit es schön kalt ist, das Ganze mit Strohhalm, das ist mein Ritual, es ist mir bewusst, dass es so ist und es ist meine Belohnung am Ende des Tages. Es ist aber kein Dauerzustand.
Im Bereich Pädagogik wird ja Essen ab und an auch mal so als Werkzeug, nenne ich es mal, eingesetzt. Was hältst du zum Beispiel von Sätzen wie, wer fertig ist, darf schon mal anfangen zu essen?
Ja, dann ist es irgendwie tödlich. Also dann wird Essen wirklich als Trost und Belohnung wahrgenommen. Also wer fertig ist, darf essen. Oder isst doch erstmal, oh, du bist traurig, du hast gerade geweint, dann mach mal Pause und iss doch mal was. Ist auch ein super Satz. Oder wer fertig ist, bekommt irgendwie eine Süßigkeit als Belohnung. Ja, dann geht alles verloren, wofür ich eigentlich stehe. Essen sollte dann nicht als pädagogisches Werkzeug genutzt werden. Wer fertig ist, darf essen. Oder ach, du bist ja traurig, dann isst doch erstmal was. Oder wer fertig ist, bekommt eine Überraschung, eine Süßigkeit von mir. Also das sind so Aussagen, die wir im Alltag als Pädagogen eigentlich vermeiden sollten. Also Essen sollte nicht verstanden werden als Belohnung oder Trost oder Dauerbeschäftigung irgendwie. Ich weiß, dass meine Gewohnheiten mit dem Cola-Glas eine Belohnung am Ende des Tages ist. Es ist für mich ein Ritual. Manche machen andere Sachen. Es ist mir aber ein bewusstes Verhalten. Was wir aber als Pädagogen vermeiden müssen, ist psychische Mechanismen irgendwie bei den Kindern zu verankern. So wie, ich bin traurig, dann greife ich halt zur Schokolade zum Beispiel. Mhm. Oder das Essen hilft mir aus meiner Trauerphase irgendwie in dem Moment. Oder. Das sollte nicht die Aufgabe des Essens sein.
Mhm. Wir hatten ja auch jetzt mehrmals gesagt, dass dieses Ankommen und diese Übergänge ein Knackpunkt sein können, wo viele Kinder dann aus Gewohnheit oder Regulation zum Essen greifen. Was wären da deine Vorschläge? Was kann man da machen, um den Kindern beim Ankommen zu helfen?
Naja, man sollte Rituale fürs Ankommen tatsächlich dann schaffen. Also ruhiger Start, kurze Denkaufgaben, Atemmomente, ritualisierte Einstiege, also ein langsames Runterfahren von der Pause und wieder Hochfahren von kognitiven Leistungen.
Also es geht nicht darum, setzt euch hin und wir starten sofort, sondern man sollte erstmal kommt erstmal an, ich hole euch ab, wir legen gemeinsam los.
Genau.
Gut, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die wichtigste Frage dieser Folge gar nicht, warum essen Kinder ständig, sondern wenn wir als Lehrkraft sehen, dass Kinder ständig essen, sollten wir uns eher die Frage stellen, was versuchen die damit eigentlich zu regulieren?
Ja, vielleicht brauchen manche Kinder nach der Pause nicht sofort was zu essen. Also, was sie vielleicht brauchen, ist erstmal Orientierung, Ruhe, Regulation, Struktur, ein Raum quasi, wo deren Nervensystem wieder runterkommen kann, zum Beispiel, wo sich alles irgendwie beruhigen kann, damit sie wieder ihre freie Kapazität haben zum Denken und Nachdenken haben. Und das ist halt wichtig. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Lehrkraft ist es nicht, den Raum zu schaffen, dass die Kinder zu jeder Tageszeit essen können.
Hast du da Tipps? Angenommen, jetzt die Klasse kommt in den Klassenraum rein, du merkst, die sind unruhig, die sind hibbelig. Gibt es da so ein paar Sachen, die du da dann gerne machst?
Da gibt es viele Möglichkeiten, von Atemübungen über Kopf, also Arme auf den Tisch, Kopf rein irgendwie, zum kurz runterfahren. Jede Lehrkraft kann sich einfach einsetzen, was verträgt die Klasse, was braucht die Klasse, es ist immer unterschiedlich. Wichtig ist, es ist nicht ein, okay, wir sind alle da, wir starten aus die Maus. Da muss man einfach mitdenken, das muss man einfach im Kopf haben, dass das eine Relevanz hat. Und manche Klassen sind so routiniert, dass sie den Übergang irgendwie relativ zügig schaffen. Das war in meiner alten Klasse so. Wir haben die Abläufe so ritualisiert, dass die wussten, nach der Pause ist das wieder an der Reihe. Und es lief irgendwie. Die konnten sich soweit gut selbst regulieren, hatten ihre Rituale. Das hat gut funktioniert. Jede Klasse, jede Lehrkraft kennt irgendwie die eigene Klasse besser und jeder soll sich eine Lösung überlegen. Wie schaffe ich es, dass die Kinder alle auf ein Level der Regulation sind, damit ich mit dem Unterricht starten kann? Und das ist eine Aufgabe, die jeder für sich hat, individuell.
Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die du gern hinzufügen möchtest?
Nee, also ich möchte, wenn Sie bis zum Schluss zugehört haben tatsächlich, dann sollte heute die Hausaufgabe sein, wirklich kurz nachzudenken, den Unterricht noch Revue passieren lassen und zu gucken, was essen die Kinder, wann essen die Kinder tatsächlich auch. Das, was sie essen, hat auch eine Relevanz zu dem Thema. Also die Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt auch nicht irgendwie Snacks mit Zucker. Da muss man das auch. Also das ist auch wieder ein Problem, was an den Schulen irgendwie aufploppt, dass die Kinder wirklich viel Zucker zu sich nehmen, was das Verhalten dann wieder vor allem bei ADHS-Kindern zum Beispiel auch stark beeinflusst. Mein Auftrag für Sie heute wäre wirklich, dass Sie kurz die letzten Tage, die letzten Unterrichtsstunden quasi Revue passieren lassen, überlegen, wann haben die Kinder gegessen, was ist in diesen Stunden vorgefallen, was waren in den Pausen, was hätte man anders machen können. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel nochmal zu lesen. Also jeder soll sich überlegen, was verträgt die Klasse, wie kann ich es tatsächlich gestalten. Ist es wirklich sinnvoll, dass die Kinder zu jeder Pause essen? Das möchte ich, dass die Kollegen das heute hinterfragen und wirklich sachlich überlegen, Brauchen die Kinder diese Pause oder brauche ich als Lehrkraft diese Pause zum Vorbereiten, zum Kurzinsetzen, zum selber Essen oder was auch immer, dass man das kurz ja, hinterfragt und überlegt, ist es sinnvoll, ja oder nein, oder kann ich es anders lösen?
Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Feedback, was uns immer wieder schriftlich erreicht, finde ich ganz toll. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne. Ansonsten hören wir uns, wie gewohnt, nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.